Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Wie politisch dürfen und sollen Universitäten sein? Und wo sind die Grenzen von Versammlungs- und Meinungsfreiheit und dem Recht auf unterschiedlichste Weise zu protestieren? Darum geht es in dieser Sendung, zu der ich Sie herzlich begrüße. Es diskutieren der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Walter Rosenthal, die Studentenvertreterin Deborah Eller und der Soziologe und Kulturwissenschaftler Peter Ulrich. Erstmal einen herzlichen guten Tag an alle.
Hallo. Schönen guten Tag.
Hallo. Hallo.
Peter Ulrich ist Fellow am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin und im Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Es liegt auf der Hand, warum wir dieses Thema jetzt hier diskutieren. Der Terroranschlag der Hamas gegen israelische Zivilisten im Oktober und in der Folge dann das Vorgehen Israels gegen die Hamas in Gaza mit Zehntausenden Toten inzwischen hat zu Konflikten geführt. Nicht zuletzt an den Universitäten in den USA beginnend, aber auch anderswo in der Welt, bei uns ebenfalls. Warum sind gerade, würden Sie sagen, Herr Ulrich, die Universitäten im Zentrum dieser pro-palästinensischen Protestbewegungen, die es meistens sind?
Die Universitäten stehen gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit, aber ich glaube, dass die Proteste ja deutlich breiter sind und schon viel längere Zeit sich auch in allen möglichen anderen Foren und Arenen artikuliert haben. Aber grundsätzlich sind natürlich Universitäten historisch immer wieder Orte von gesellschaftlichen Umbrüchen, Ausgangspunkte von sozialen Protestbewegungen, von wirklich auch radikalen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen gewesen. Und deswegen ist es auch wenig überraschend, dass auch dieser Protest sich die Universität als eine Arena quasi erobert.
Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Walter Rosenthal war bis 2023 Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sehen Sie das so wie Herr Ulrich oder sehen Sie andere Gründe, warum nicht nur, aber auch die Universitäten im Zentrum der Proteste sind?
Universitäten sind offene Räume und deswegen ist es auch gut, würde ich sagen, dass dort diskutiert wird, dass es dort auch kontroverse Diskussionen gibt, dass man sich über gesellschaftliche Entwicklungen austauscht. Dafür sind sie geradezu prädestiniert und ich denke, diese Aufgabe müssen sie auch wahrnehmen. Innerhalb der Gesellschaft haben sie da praktisch sowas wie eine Vorreiterfunktion. Und deswegen, glaube ich, sehen wir jetzt auch diese Auseinandersetzungen stark an den
Hochschulen. Aber haben Sie denn eine Erklärung, warum es überwiegend pro-palästinensische Proteste?
Ich glaube, da stimme ich Herrn Ulrich zu, dass letzten Endes eine Meinungsbildung seit vielen Jahren in diese Richtung erfolgt wird. Viel mehr in den USA als bei uns. Deswegen sehen wir auch dort viel heftigere Proteste als bei uns. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Grund dafür. Ansonsten, um das vorab zu sagen, ist es ja so, dass wenn wir zum Thema Antisemitismus kommen, dass jetzt antisemitische Haltungen nicht häufiger sind als in der Gesamtbevölkerung, in den Hochschulen, eher im Gegenteil.
Da gibt es auch eine Studie dazu, mittlerweile im März erschienen. Und da ist das Verhältnis 18% in der Gesamtbevölkerung und 8% in den Universitäten. Ja. Ich möchte gerne Deborah Eller mit uns hier in die Runde nehmen, Referentin vom Studierendenverband FZS und stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft für kritische Bildung. Unis sollen, müssen, können, dürfen Orte von Diskursen sein. Würden Sie sagen, dass das immer und in jedem Fall gelten muss?
Ja, auf jeden Fall. Universitäten sollten Räume für Gesellschaftskritik sein. Das sind politische Räume. Auf jeden Fall sollte man da natürlich auch immer in den Dialog treten und auch gerne streiten. Das gehört sich ja auch so für die akademische Kultur. Es sind eben Grenzen erreicht, die wir wahrscheinlich gleich diskutieren werden, wann man von einem Meinungsaustausch ausgehen kann und wann das eben nicht mehr der Fall ist, sondern es mit Hetze zu tun hat, was natürlich dann beim Thema Antisemitismus nochmal besonders brisant ist.
Ich glaube auch, dass das der Dissens sein wird, den man diskutieren muss. Wo sind die Grenzen dessen, was alle gesagt haben, eine wichtige Aufgabe von freier Rede, freier Meinungsbildung, gerade an Universitäten ist. Kann man denn sagen, dass die Universitätenleitungen sich in gewisser Weise in einem Dilemma befinden? Natürlich wollen sie Diskurs, Auseinandersetzung, friedliche Proteste dulden oder sogar ermöglichen. Und auf der anderen Seite will sich keine Hochschulleitung vorwerfen lassen, dass Antisemitismus an ihrer jeweiligen Uni verbreitet ist.
Ich sehe das so. Das ist ein Dilemma. Es ist eine Gratwanderung, würde ich sagen. Einerseits Meinungsfreiheit, Äußerungen, auch Protestaktionen, auch Demonstrationen zuzulassen, auch Provokationen zuzulassen und andererseits dann klar die Haltung zu vertreten. Das habe ich auch immer wieder hervorgehoben, dass an Hochschulen kein Platz für Antisemitismus ist.
Gehen denn die Universitäten aus Ihrer Sicht als Studierende, Frau Eller, mit diesem Dilemma vernünftig um?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also Sie haben eben schon eine Umfrage angesprochen vom März. Das ist die Umfrage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die hat eben auch herausgefunden, dass sich die meisten Universitäten das Thema nicht selber thematisieren, also den Nahostkonflikt, sondern dass das von Studierenden ausgeht. Und die Angst natürlich bei vielen Hochschulleitungen, die sich eben nicht dazu äußern, ist, dass sie ein schlechtes Image bekommen könnten, indem ihnen eben die eine oder andere Seite vorwirft, sich nicht genug positioniert zu haben oder ausgesprochen zu haben für eine bestimmte Perspektive in diesem Konflikt. Und dazu möchte ich noch sagen, dass es aber an den Hochschulleitungen wäre, sich dediziert für das Existenzrecht Israels auszusprechen. Und das passiert eben nicht.
Also ich glaube, man kann die Dilemmata, die da bestehen, ruhig auch mehr konkretisieren. Also es gibt einmal ganz unterschiedliche Interessen von unterschiedlichen Gruppen von Studierenden, die in diese aktuellen Konfliktfelder unterschiedlich ganz persönlich involviert sind. Also es gibt Palästinenserinnen mit Verwandtschaft, Freundinnen und Freunden in Gaza, die quasi täglich sterben. Es gibt jüdische Studierende, die auch diese Proteste als bedrohlich teilweise erleben. Es sind zwei Gruppen, also Antisemitismus spielt eine Rolle, Rassismus als generelles Phänomen, all diese Dinge spielen eine Rolle und diese unterschiedlichen Gruppen und ihre Interessen müssen gleichzeitig beachtet werden.
Dann gibt's auch noch eine ganz, aber
das ist schon möglich, aber es gibt noch eine andere Ebene, die das nochmal erschwert, nämlich der konkrete Druck, unter den Hochschulleitungen stehen, die gleichzeitig massiv Druck von politischer Seite bekommen. Also ich weiß, dass aus der Freien Universität beispielsweise das durchaus das Präsidium da beobachtet hat, dass jetzt nicht nur eine Seite mit Provokationen aufgefallen ist, aber man ist sehr zurückhaltend, so eine Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen, weil man Angst hat, dass man den Druck, der von vielen aufgebaut wird, dann auch persönlich abkriegt. Also das ist etwas, wo man irgendwie rumlaviert. Und ich glaube, diese administrativen Lösungen, wie so ein Protestcamp wegzuräumen, ist so ein Versuch, das ein bisschen wegzuschieben, sich der schwierigen Situation zu entziehen.
Haben Sie das auch so erfahren, Herr Rosenthal, als ehemaliger Hochschulpräsident?
Ja, ich möchte aber doch nochmal sagen, dass Hochschulleitungen natürlich schon zur Neutralität verpflichtet sind. Eben wurde das Existenzrecht Israels genannt, Frau Eller. Das ist ja praktisch eine gesetzliche Angelegenheit. Ja? Das ist im Gesetz verankert, dass wenn man das Existenzrecht Israels bestreitet, dass das eine strafbare Handlung ist.
Das ist nicht der Fall. Antisemitismus kann strafverschärfend wirken, aber diese konkrete Formulierung ist nicht.
Das Existenzrecht, ich rede nicht von Antisemitismus, sondern vom Existenzrecht Israels. Und ich glaube, dass sich da Hochschulleitungen positionieren können und auch müssen. Ansonsten ist schon, glaube ich, Neutralität geboten, was nicht heißt, dass man sich als Person politisch auch positioniert. Aber ich glaube, dass den Hochschulleitungen, dass sie die Aufgabe haben, eben da so weit wie möglich Diskursräume zu eröffnen, was schwierig genug ist. Und wenn es dann zu Räumungen zum Beispiel führt, dann ist das ein letzter Schritt, der, ich nehme mal an, Herrn Ziegler von der FU Berlin auch schwer gefallen ist. Da bin ich ganz sicher, dafür kenne ich ihn auch gut genug. Und ich kann mir vorstellen, dass er es sehr bedauert und dass er einfach keinen anderen Ausweg mehr sah, als das zu tun.
Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema der Neutralität von den Hochschulleitungen zurückkommen. Also ist ganz richtig, es gibt einmal quasi die Neutralität, indem man sich gar nicht positioniert und gar nichts sagt. Ne? Also ja, es gibt die Staatsräson und das reicht dann aus. Und dann gibt es die Neutralität, dass man sich quasi einfach in einem Wisch von allen Menschenfeindlichkeiten reinwaschen möchte. Ne? Da hat man halt häufig den Fall, dass dann gesagt wird, naja, wir sind gegen Antisemitismus, wir sind auch gegen Rassismus und wir sind ein Ort des freien Dialoges. Und damit hat man natürlich überhaupt nichts geschafft, weil man sich mit diesen Menschenfeindlichkeiten in ihrer Spezifik nicht auseinandergesetzt hat und dann natürlich irgendwie nur auf symbolischer Ebene versucht, irgendwie die Wogen zu glätten, was natürlich nicht funktioniert, das sehen wir ja auch gerade.
Aber ließe sich dann die Verpflichtung, neutral zu sein, mit einer Positionierung für Menschenrechte und für Menschenwürde immer unter einen Hut bringen?
Ich denke, dass Neutralität doch gar nicht das Entscheidende ist. Universitäten haben eine Verantwortung, einen Ethos, nicht nur einen Hinblick auf die Forschung, sondern auf Studierende als Menschen, die in Bildungsprozessen begleitet und unterstützt werden sollen. Und diese Studierenden kommen aus sehr unterschiedlichen Situationen, haben sehr unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Anliegen in diesen politischen Fragen. Und also eins dieser Dilemmata merkt man ja schon, wenn man jetzt mal nur unsere bisherige Diskussion sich anschaut. Wir haben schon sehr, sehr viel über Antisemitismus gesprochen und eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, noch nicht ein einziges Mal das Thema benannt, was die aktuellen Protestierenden selber als ihr Protestgrund angeben, nämlich, dass sie gegen den Krieg im Gazastreifen sind. So, und dass es da so ein Ungleichgewicht in der Wahrnehmung gibt, auch viel Präformierung der Sichtweisen, das macht die Diskussion auch ein bisschen schwieriger. Das heißt nicht, dass die Antisemitismusfrage irgendwie nebensächlich wäre, ganz und gar nicht. Aber sie dominiert quasi das und wir kommen gar nicht dazu, uns mal im Detail anzuschauen, was die Protestierenden wollen, was die machen. Und da wird man sehr unterschiedliche Dinge feststellen, zu unterschiedlichen Urteilen auch kommen. Das ist keine homogene Masse.
Ich denke, es war in vielen Fällen war schon Antisemitismus sehr deutlich hörbar bei diesen pro-palästinensischen Protesten. Und das ist auch der Grund, dass man vielleicht beides nicht mehr genug unterschieden hat. Da stimme ich Ihnen zu, dass das der Fall ist. Aber es gab diese zahlreichen Grenzüberschreitungen in Richtung Antisemitismus. Und nochmal, ich muss auf Frau Eller noch kurz reagieren. Ich finde es wichtig, dass sich auch Hochschulleitungen grundsätzlich positionieren. Wir haben ja auch als Hochschulrektorenkonferenz in unserer Mitgliederversammlung jetzt am Dienstag eine Erklärung herausgegeben, wo wir auch nochmal die Grundsätze einfach benennen. Und ich halte das für unverzichtbar und notwendig, auch die Grenzen aufzeichnen. Es gibt ja auch genug Stellungnahmen, die dann nochmal aufweisen, wie man konkret mit der Situation umgeht. Aber ich glaube, dass eine grundsätzliche Positionierung gerade in diesen Zeiten sehr wichtig ist. Dazu gehört auch, dass Hochschulen in erster Linie freie Diskursräume sein sollen als Desiderat, was aber dann oft nicht so einfach durchzuhalten ist.
Dann stellt sich natürlich die grundsätzliche Frage, wenn wir davon ausgehen, da besteht offenbar in dieser Runde Einigkeit, dass Proteste, solange sie friedlich sind und die Menschenwürde achten, erlaubt sein müssen. Wenn wir uns da einig sind, dann ist natürlich die nächste Frage, wo sind die Grenzen des Friedlichen erreicht? Wenn zum Beispiel aus den Reihen von Protestierenden zu Gewalt aufgerufen wird, ist dann diese Grenze erreicht und berechtigt das dann, den Protest zu beenden oder diese Einzelnen, die zu Gewalt aufrufen, aus dem Gruppe der Protestierenden herauszunehmen und nicht den gesamten Protest zu delegitimieren.
Es gibt da ja ein ganz maßgebliches Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Versammlungsfreiheit, nämlich den sogenannten Brockdorf-Beschluss, der wirklich ganz entscheidend für eine Liberalisierung des deutschen Versammlungsrechts ist. Und in dem geht es darum, dass die Polizei richtiggehend verpflichtet wird bei Protesten, wenn es zu unfriedlichen Situationen kommt, spezifisch zu agieren. Das heißt, gegen diejenigen sogenannten Störer oder Störerinnen vorzugehen und das Demonstrationsrecht der anderen gleichzeitig zu schützen. Die besondere Situation bei den Universitätsbesetzungen ist natürlich, dass das kein komplett öffentlicher Raum ist, sondern eine Teilöffentlichkeit, wo die Rechtsprechung auch ein bisschen komplizierter ist. Genau, aber auch dazu gibt es Urteile, die sagen, dass an wichtigen Orten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, auch da das Versammlungsrecht nicht ausgehebelt ist. Aber es gibt Maßgaben quasi, die ein spezifischeres Agieren erlauben, die weit unterhalb der Schwelle der Gesamtauflösung von solchen Protesten.
Es ist ja ein Unterschied, ob ich mich am Universitätsgelände oder auf dem Universitätsgelände versammel oder ob ich Hörsäle versuche zu besetzen beispielsweise.
Also man kann ja unterscheiden, vielleicht auch angemeldete Veranstaltungen, die es auch gibt, und nicht angemeldete Veranstaltungen. Besetzung heißt, dass man, da ist in der Regel ein Hörsaal mit verbunden, also ein Raum, der auch relativ stark der einer allgemeinen Benutzung zugänglich ist, der für den Universitätsbetrieb gebraucht wird. Und das ist ja schon noch ein zweiter Aspekt, den ich noch nennen möchte. Es gibt ja auch das Anliegen, dass weiter geforscht und gelehrt werden kann, also der ungestörte Betrieb an Hochschulen, an Universitäten ist natürlich auch in dem Zusammenhang wichtig. Und das kann auch eine Entscheidung für eine Räumung zugrunde liegen. Vielleicht nochmal zu den Gerichtsurteilen. Die sind sehr differenziert zu betrachten. Das konnte man auch ganz gut in der Presse nachlesen. In den letzten Wochen auch zum Frankfurter Flughafen. Sie haben das ja gerade nochmal gebracht. Es gibt sehr wohl da auch Abstufungen, wie bedeutsam denn diese Räume jetzt sind für die Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebs. Und das kann eben, wie gesagt, dann schon mal dazu führen, dass man doch generell räumt und nicht Einzelne, die Grenzüberschreitungen begangen haben, zur Gewalt aufrufen, Straftaten begangen haben, herausfiltert.
Der Präsident der Freien Universität Berlin, der Name fiel schon, Herr Ziegler, hat sich entschlossen, an einem Punkt die Polizei einzuschalten. Und er hat es damit begründet, dass die Sicherheit der Anwesen gefährdet war und dass eben auch das geordnete Verlaufen der Lehre nicht mehr möglich wäre. Finden Sie, Frau Edder, aus der Sicht einer Studierenden das ein richtiges Verhalten?
Also was ja auch interessant ist, ist, dass eigentlich ein Hauptanliegen der Universitäten bisher noch nicht zentriert wurde, nämlich der Schutz jüdischen Lebens. Und es wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass es flächendeckend zu antisemitischen Vorfällen gegenüber Juden und Jüdinnen kommt, ne? Dass sie teilweise nicht mehr auf den Campus gehen können. Das sehen wir nicht nur in den USA, das gibt es auch schon in Deutschland vermehrt, sogar an Kunstuniversitäten beispielsweise. Wir hatten den Vorfall, dass Studierende halt Opfer von physischer Gewalt werden. Und also die Universitäten müssen natürlich das sichere Studieren gewährleisten. Und gerade in Berlin ist ja auch die Stimmung so aufgehetzt, ne, dass pro-palästinensische Positionen und Forderungen immer wieder überlagert werden von anti-israelischer Hetze und antisemitischen Vorfällen. Natürlich muss man dem irgendwie Einhalt gebieten. Und wenn das Hausrecht und ein Platzverweis eben nicht ausreicht, dann muss es halt anderweitig aufgelöst werden. Ich würde viel lieber eigentlich mal auf die Forderungen der Chems eingehen. Das hatte Herr Ulrich ja auch schon eben gefordert. Das wäre, glaube ich, auch nochmal interessant, sich da anzuschauen. Ne? Da kann man ja auch eine Linie nachzeichnen, was legitim ist und was nicht.
Also zum Beispiel Yalla Intifada, zum Widerstand der Palästinenser aufzurufen, wenn man so will. Oder der Spruch, der immer wieder zitiert wird, from the river to the sea, für die Palästinenser ein Staatsgebiet zu schaffen. Das bedeuten würde, dass es kein Existenzrecht für Israel, für Jüdinnen, für Juden, für Israelis gäbe. Da fängt das Strafrecht an oder schon früher?
Ich würde sagen, nee, da fängt es an, würde ich sagen. Das ist eine eindeutige Grenzüberschreitung. Wenn man dagegen sagt, Israel ist ein Kolonialstaat, die Meinung teile ich nicht.
Muss man aushalten?
Das muss man aushalten. Ich denke, es gibt eben auch Anliegen, die vorgebracht werden, die man wirklich dann aushalten muss. Und nicht jeder Antisemitismus ist strafbar. Mit jedem Antisemitismus muss man sich inhaltlich auseinandersetzen. Aber er muss auch zum Teil dann ausgehalten werden, wenn gewisse Grenzen nicht überschritten werden. Aber die beiden Beispiele, die Sie genannt haben, sind aus meiner Sicht eindeutige Grenzüberschreitungen.
Ich denke, dass man, um da ein bisschen weiterzukommen in der Diskussion, erstmal zwei Ebenen eigentlich auseinanderhalten muss. Also es klingt immer so, als wäre die Konfliktkonstellation, die wir jetzt haben, auf der einen Seite Schutz jüdischen Lebens und auf der anderen Seite pro-palästinensischer oder israelkritischer Protest. Das bringt meines Erachtens zwei unterschiedliche Dimensionen in so ein Kontinuum. Das sind aber zwei Ebenen, also Antisemitismus oder Nicht-Antisemitismus und die Frage von politischen Positionierungen konkret im Nahostkonflikt. Da muss man zunächst einmal konstatieren, dass beide Dimensionen sehr relevant sind, aber die zweite darf man nicht unterschlagen. Also wir haben auch hier an den Universitäten so was wie eine Verdopplung der Konfliktstruktur des realen Nahostkonflikts. Das ist ein nationalistischer Konflikt, im Kern des Nahostkonflikts der israelisch-palästinensische, ein Staat und ein Staat im Werden, die um Land, um alles Mögliche quasi konkurrieren und seit langem sich in mehr oder weniger aufkommenden Krieg befinden. Und diese beiden Dimensionen kommen zusammen. Und auch an den Universitäten treffen natürlich auch politische Positionierungen aller Seiten aufeinander. Und das ist ja das, was die gesamte Komplexität der Lage ausmacht. Ich denke, dass wir bei einigen Sachen auch deutlich genauer hingucken müssen. Also schauen wir uns die Besetzung an der Freien Universität an. Nach dem, was jetzt die Hochschulleitung berichtet hat, was die Polizei berichtet hat, kann man zum Beispiel feststellen, dass der Grund für die Auflösung, wie es Herr Rosenthal gesagt hat, im Wesentlichen die Wahrnehmung des Hausrechts für die Aufrechterhaltung des Universitätsbetriebs war. Bis dahin ist es zu keinen Straftaten oder so gekommen. Es gab im Anschluss dann Proteste und Da sah es schon ein bisschen anders aus, aber auch da wurde dann schnell berichtet, eine Israel-Fahne sei verbrannt worden. Das hat jetzt die Tagesschau wieder von ihrer Webseite genommen, weil sich das wohl doch nicht so hat erhärten lassen. Und ich will damit, wie gesagt, überhaupt nicht abschreiten. Es gibt Antisemitismus bei den Kräften, die sich quasi israelkritisch äußern. Also die Hamas ist ein prototypisches Beispiel dafür und die hat auch Unterstützerinnen und Unterstützer hier. Aber das darf man nicht so eilfertig gleichsetzen mit den studentischen Protesten, die auch ein berechtigtes Anliegen kritisieren, was wirklich große Probleme hat, überhaupt in den Fokus der Aufmerksamkeit zu bekommen, weil wir eine Antisemitismusdiskussion führen. Und wir sollen auch eine Antisemitismusdiskussion führen. Aber es gibt auch einen Realkonflikt und es gibt ein massives Sterben im Gazastreifen und dass das Leute aufbringt, dass das emotionalisiert, dass das ein Grund für Protest ist, das finde ich als Protestforscher und als Mensch mit einem gewissen Maß an Empathie auch jetzt nicht überraschend.
Und Sie, Herr Ulrich, haben ein Schreiben mit unterschrieben, was sich sehr kritisch mit dem Verhalten der FU-Hochschulleitung auseinandersetzt. Darauf kommen wir gleich noch, aber ich vernahm, dass Frau Eller Ihnen noch etwas entgegenhält. Halten möchte.
Ja, ich weiß nicht, inwiefern es sinnvoll ist, jetzt entweder sich nur auf die juristische Seite hier zu fokussieren. Ich meine, dann hätten Sie auch Juristin hier hinsetzen können oder über den Nahostkonflikt direkt zu diskutieren. Im Zentrum des Nahostkonflikts steht der Antisemitismus. Also das ist nicht einfach irgendein geopolitischer Konflikt wie jeder andere. Wer das denkt, der hat sich mit der Historie nicht auseinandergesetzt.
Ach, das finde ich eine ziemlich dreiste Aussage und es ist vor allem wirklich auch wirklich nicht haltbar. Also ein jahrzehntelanger, also mittlerweile über 100 Jahre alter Konflikt, der ökonomische Dimensionen hat, der nationalistische Dimensionen hat, der religiöse und kulturelle Dimensionen hat, den auf Antisemitismus zu reduzieren, das ist wirklich ein Reduktionismus, der meines Erachtens wirklich fast haarsträubend ist.
Gut, vielleicht kann ich auch noch einen Satz zu Ende sprechen. Ich habe gesagt, im Zentrum steht der Antisemitismus. Das heißt nicht, dass es keine anderen Motive gibt. Und deswegen darf man dem eben auch in der Verdopplung, das haben Sie ganz richtig erkannt, diese Verdopplung des Diskurses gibt es hier, nicht vergessen und muss den auch immer wieder thematisieren. Wie gesagt, ich halte es für sinnvoller, wenn wir uns nochmal die Forderungen der Protestcamps anschauen und vielleicht die Ebene der ganzen juristischen Dinge, zu denen wir eh nicht viel sagen können, verlassen.
Ehrlich gesagt, wollen wir im Zentrum dieser Diskussion auch nicht den Nahostkonflikt als solchen beleuchten, sondern es geht im Kern um die Frage, wie politisch sollen Universitäten sein dürfen, wie sollen sie umgehen mit einem Konflikt, der sich entzündet an der Situation in Gaza, im Nahost. Und in diesem Zusammenhang hat sich die FU-Leitung entschieden, die Polizei einzusetzen. Und da hat es dann anschließend eine Stellungnahme gegeben von mehreren Lehrkräften an Berliner Hochschulen. Dazu gehörte unser Gast Peter Ulrich, der das mit unterschrieben hat. Ich zitiere mal: Unabhängig davon, ob wir mit den konkreten Forderungen des Protestcamps einverstanden sind, stellen wir uns vor unsere Studierenden und verteidigen ihr Recht auf friedlichen Protest, das auch die Besetzung von Unigelände einschließt. Was sagen die beiden anderen der Runde dazu, Herr Rosenthal?
Ja, ich habe ja relativ früh, auch bevor diese schreckliche Pressekampagne kam, mich
welche
kritisch,
schreckliche
na, was die Bild-Zeitung dann geschrieben hat, einzelne,
im Gegenzug
wie auch
zu
Ulrich,
dieser Stellungnahme,
an den Pranger zu stellen, was wirklich abzulehnen ist und eine Katastrophe ist. Und dagegen wollen wir auch was tun. Das geht überhaupt gar nicht. Ja, das ist wirklich nicht akzeptabel. Aber ich fand trotzdem diese Stellungnahme schwierig, weil, und das kommt jetzt wieder ein bisschen auch auf den konkreten Fall zurück, an der FU, es war ja nicht eine friedliche Demonstration. So nach meiner Information wurden die umgekehrten Dreiecke gezeigt, also eine Stigmatisierung von einzelnen Personen. Das ist ein Hamas-Signal.
Genau, Hamas, die damit Ziele kennzeichnen,
die damit
sozusagen
Ziele
Personen
geworden
oder
sind. Es gab From the River to the Sea, also es war nicht nur friedlich, so ist meine Information. Also das wäre eine Kritik, dass es jetzt nicht nur die friedlichen Proteste sind. Eine andere Kritik wäre, dass Meinungsfreiheit auch Grenzen hat. Also wenn zum Beispiel Gruppen stigmatisiert werden, dann hat Meinungsfreiheit Grenzen. Sie hat strafrechtliche Grenzen, wenn Sachbeschädigung, Gewalt angewendet werden, wenn andere bedrängt werden. Dann, glaube ich, werden auch Grenzen erreicht. Und deswegen kann es Situationen geben. Und ganz zu Anfang in dem Brief wird eben sowas kategorisch verneint, dass es auch Polizeieinsätze an Hochschulen gibt. Also ich finde auch, wir müssen alles tun, um sie zu vermeiden. Ich bin auch selber einmal in Jena in dieser Situation gewesen. Aber es gibt Situationen, die sie nicht vermeidet werden können. dann muss es unter Umständen auch eine Räumung geben. Also, dass Sie das so kategorisch ausgeschlossen haben, das fand ich schwierig. Aber die Pressekampagne ist unsagbar.
Es geht ja auch, also in dieser kategorischen Formulierung, erstmal um die Herausstellung einer Grundhaltung. Eine Universität zu fordern, die sich bewusst ist und das auch aktiv anstrebt, andere Mittel zuerst zu wählen. Natürlich kann es Situationen geben, in denen vielleicht auch ein polizeiliches Einschreiten notwendig ist. Wir sind überwiegend, glaube ich, der Ansicht gewesen, dass das in dieser konkreten Situation nicht gerechtfertigt war. Also man muss sich wirklich nochmal sagen, es gibt einen klaren Bericht der Hochschulleitung und es gibt einen Polizeibericht, aus dem geht, ergänzt durch weitere viele Aufnahmen und so weiter hervor, dass es bis zu der Räumung zu keinen maßgeblichen Straftaten gekommen ist. Das war auch nicht der Grund, warum die Hochschulleitung die Räumung durchgeführt hat. Also ich will jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit den Advocatus Diaboli machen. Ich bin hier nicht Vertreter der pro-palästinensischen Bewegung. Ich bin nicht da involviert. Ich verlange quasi nur eine Differenzierung. Und die würde ich schon gerne noch mal ganz kurz ausführen. Also dass es um einen nationalistischen Konflikt geht, das kann man an dem von Ihnen angesprochenen Slogan From the River to the Sea sehr gut zeigen. Es geht ja im Grunde genommen dabei um eine vieldeutige Behauptung, die aber so einen Maximalismus mitbringt. Also das ganze Gebiet gehört uns. Und das ist eine Forderung, die man auf beiden Seiten des Konflikts findet. Das ist und insbesondere bei Scharfmachern dieses Konflikts. Und das ist, denke ich, etwas, was man sehen muss. Diese Konfliktdynamiken, die haben mit Antisemitismus erstmal nicht so viel zu tun, sondern diesen Ausdruck dieses Konflikts im Osten.
Also ich fasse mal zusammen und würde dann gerne Frau Eller dazu hören. Es geht Ihnen nicht oder den Unterzeichnern ging es nicht darum, Partei zu ergreifen für die eine oder andere Seite, auch nicht die Position zu verteidigen, sondern es ging ihnen darum, dass es ein Recht gibt, diese Position zu haben.
Vielleicht nochmal zu diesem Dozentenbrief. Es wurde ja auch beklagt, dass es kein Gesprächsangebot seitens der Hochschulleitung oder der Uni gab. Das finde ich halt eben so ein bisschen schwierig, ne? Also wir haben halt da natürlich junge Menschen, die das Leid in Gaza sehen und damit nicht d'accord sind, was ja auch ein völlig richtige Reaktion darauf ist, ein richtiges Empfinden. Und die stellen dann aber Forderungen an die Hochschulleitungen und sagen, naja, wir reden halt nicht mit ihnen, wenn denen nicht nachgekommen würden. Das sind eben Forderungen, der einer Hochschulleitung nicht wirklich nachkommen kann. Also um vielleicht nochmal ein bisschen aus Berlin rauszukommen. Ne? Das sind Forderungen nach einem akademischen Boykott von Israel beispielsweise, wo ja auch keine Unterscheidung mehr gemacht wird zwischen der Regierung Israels, die man kritisieren kann und sollte, und allen anderen Institutionen, die ja nicht der verlängerte Arm irgendeiner rechtsradikalen Regierung sind. Ne? Also ich meine, Israel ist ja eine Demokratie, mit denen kann man schon noch akademisch zusammenarbeiten. Und so geht das eben weiter. Ne? Natürlich machen wir es uns besonders leicht, wenn wir uns diese ganzen Parolen da anschauen, wie eben From the River to the Sea oder wie ich gehört habe, From the Sea to the River, weil das andere darf man jetzt nicht mehr sagen. Also ich meine, die Gesprächsgrundlage ist halt irgendwie gerade einfach nicht gegeben, weil diese Forderungen nicht zusammenkommen und es keinen Spielraum gibt, in dem man eben zueinander findet. Und eine Räumung durch die Polizei, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, ich glaube, da sind wir uns ohnehin alle einig, ne? Das sollte immer das allerletzte Mittel sein. Und wenn die Sicherheitslage eben verschärft ist, dann ist das ist das ein Mittel, zu dem eben gegriffen werden kann.
Sie hören die Sendung Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Wie politisch können und sollen Universitäten sein? Nicht nur in Bezug auf den Gaza-Krieg, aber aktuell hängt diese Frage natürlich in erster Linie daran. Es diskutieren der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Walter Rosenthal, die Studentenvertreterin Deborah Eller, die Sie zuletzt hörten, und der Soziologe und Kulturwissenschaftler Peter Ulrich. Eine weitere Debatte hat sich draufgesetzt auf einer Reaktion auf diesen Brief, über den wir jetzt schon diskutiert haben, Herr Ulrich, nämlich die der Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger. Die hat nämlich Folgendes gesagt, ich zitiere, dieses Statement von Lehrenden an den Berliner Universitäten macht fassungslos. Statt sich klar gegen Israel und Judenhass zu stellen, werden Unibesetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost. Kann man so sehen?
Ich finde ja nicht, dass man das so sehen kann. Also man muss sich vergegenwärtigen, was haben die Unterzeichner des Briefs gemacht? Sie haben sich für Grundrechte eingesetzt. Sie haben die Wahrung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit in einer zugegebenermaßen sehr liberalen Auslegung gefordert und bekommen als Vorwurf zurück, sie würden Hetze, Hass und Gewalt unterstützen. Aber man kann sich das auch mal ganz konkret anschauen. Also wenn die Bild-Zeitung sekundiert von der Bildungsministerin und ihrer Staatssekretärin, vom regierenden Bürgermeister von Berlin und anderen da diffamiert, wer da herausgegriffen wird. Neben mir als Antisemitismusforscher steht da zum Beispiel auf dieser Liste der Unterzeichnenden und auch auf der Liste derjenigen, die in der Bild-Zeitung herausgehoben werden, Michael Wild. Das ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste deutsche Forscher zur Geschichte des Holocaust. Dass er sich gleichzeitig für das Demonstrationsrecht von pro-palästinensischen Protesten einsetzt, das schmälert keinesfalls, finde ich, seine Verdienste. Und das ist ganz klar ein Angriff auf die Integrität der Person. Das kann ich für meine Person genauso sagen und für viele andere der Unterzeichnenden, die ich auch kenne. Und das ist massivst zurückzuweisen. Und das ist ein unglaublicher Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit, wenn das, was da in der Bild-Zeitung und der BZ passiert, noch politische Rückendeckung bekommt.
Wissenschaftsfreiheit wäre vielleicht, Herr Rosenthal, ein Stichwort. Jede Freiheit hat immer auch Grenzen. Das wissen wir, darüber brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht diskutieren. Aber diese Grenzen zu strecken, das zu tun, was Philosophen produktive Störung nennen, das ist ja schon ein Teil dessen, was Demokratie ausmacht und damit auch etwas, was an die Universitäten gehört.
Keine Frage. Ich denke, ich vermeide deswegen auch dieses Wort rote Linien. Ich glaube, im Einzelfall ist das nie so einfach zu sagen, wo dann gewisse Grenzen überschritten wird. Es gibt eindeutige Fälle, aber es gibt auch viele Grenzfälle und damit müssen wir uns eben sehr auseinandersetzen. Und ich stimme Ihnen auch zu, Herr Ulrich, dass es natürlich pro-palästinensische Demonstrationen und Protestaktionen geben können muss, auch an Hochschulen. Aber ich wiederhole noch einmal, dass die in der Regel schon fast regelhaft verwoben waren mit antisemitischen Äußerungen und Bedrohungen jüdischer Studierender. Das hat es auch gegeben. Und ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass diese Differenzierung eben vielleicht dann auch nicht mehr stattgefunden hat. Aber natürlich muss man den Staat Israel kritisieren können, nicht den Staat Israel, die Regierung Netanyahu kritisieren können. Also das will ich ausdrücklich korrigieren. Übrigens die gesamte akademische Welt in Israel, ich war vor wenigen Wochen dort, ist extrem kritisch gegenüber Netanyahu, gegenüber dem Gaza-Krieg auch eingestellt. Das muss man irgendwie auch sehen. Und ich finde das besonders verheerend, dass man trotzdem zum Boykott von akademischen Einrichtungen in Israel dann aufruft.
Aber Frau Eller, Sie würden aus der Sicht einer Studierenden sich eher an die Seite inhaltlich, vielleicht nicht in der Art und Weise, aber inhaltlich von der Bundesbildungsministerin stellen, dass Sie sagen würden, wenn man diese Art von Protesten zulässt, wenn man sie auch noch verteidigt, dann kann einen das eigentlich nur fassungslos machen, weil aus Unibesitzern plötzlich Opfer werden.
Also man muss das differenziert betrachten. Also wir als FZS haben nichts gegen Hörsaalbesetzungen für ein politisches Thema, das mit Studierenden zu tun hat und wichtig ist. Also wenn es zum Beispiel um die Abschaffung eines Lehrstuhls geht, wie das letztens in Jena geschehen ist, oder auch, weil man eben nicht damit d'accord ist, dass Palästinenserinnen flüchten müssen, sterben und leiden. Aber es geht ja eben nicht um einen legitimen Protest, weil wir hier eben Antisemitismus sehen. Und ich glaube, weswegen diese Diskussion auch sich so ein bisschen im Kreise dreht, ist, dass wir einfach kein einheitliches Verständnis unter Antisemitismus haben. Der FZS arbeitet mit der IRA Definition, also der Definition des International Holocaust Remembrance Alliance. Wir haben hier Herrn Ulrich sitzen, der an der Jerusalem Declaration mitgeschrieben hat, die eben ein ganz anderes Verständnis davon hat. Und ich glaube, alleine dadurch, dass eben vor allen Dingen in diesem Thema nicht alle über dasselbe reden und auch wieder von verschiedenen Seiten gesagt wird, naja, hier ist eben die rote Linie und bei anderen Leuten ist die halt anders gesetzt, das ist das eben das Problem. Und deswegen gibt es ja auch einfach keine einheitliche Handlungsmöglichkeiten, weil man sagt, dieses Camp soll weg oder nicht. Die sollte es geben. Also wir haben da natürlich eine ganz klare Haltung zu, wann eine rote Linie überschritten ist. Aber das sieht man halt im Diskurs nicht, dass es eine einheitliche Einigung gibt. Und deswegen wird immer nur weiter darüber gesprochen, ob das denn jetzt schlimm ist oder nicht, anstatt einfach mal zu sagen, so, So sieht es nämlich aus. Das ist Antisemitismus. Wir haben uns schon lange damit auseinandergesetzt und es geht halt nicht mehr, wenn jüdische Studierende nicht mehr weiter studieren können. Aber
das ist ja eine ganz wichtige Beobachtung von Frau Ellers, dass wir quasi keinen gemeinsamen Horizont teilen, der eine produktive Diskussion möglich macht. Also das schon mal anzuerkennen, ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Wenn wir über Antisemitismus reden, reden wir über ganz unterschiedliche Dinge und es besteht keine Einigkeit. Ich glaube, dass man quasi deswegen auch einen Ebenenwechsel vollziehen muss. Und ich will nochmal an das erinnern, was Naika Furutan so schön multiple verletzten Raum genannt hat. Also was für Geschichten und Traumatisierungen treffen in dieser aktuellen Situation aufeinander? Studierende oder generell jüdische Menschen, die nach dem 7.10. erfahren haben, wie als sicher geglaubte, verlässliche Strukturen hochgradig verletzbar sind, die Verwandte verloren haben, die Freunde verloren haben, die grausamste und abstoßendste Gewaltszenen sehen mussten. Es gibt jetzt die Palästinenserinnen und Palästinenser und ihr massives Leid erfahren. Es gibt die ganzen Verwicklungen dieser politischen Diskussionen, darum auch mangelnde Empathie mit den beiden Seiten. Ich glaube sowieso, dass es gerade so eine Art Überbietungswettbewerb in Empathielosigkeit gibt, weil man die sehr einseitig verteilt. Und in dieser Situation haben Hochschulen doch eine Aufgabe, ihre eigenen Mittel zur Verfügung zu stellen. Das heißt Bildung. Es gibt nicht sehr viele Nahoststudien beispielsweise. Bildung über Antisemitismus. Aber pädagogische Prozesse, also mit den Studierenden zu reden und irgendwie es zu schaffen, auch wenn ich selber die Beobachtung teile, dass die aktuellen israelkritischen Proteste nicht gerade zum Dialog und zum Austausch einlädt. Trotzdem müssen Hochschulen das versuchen.
Herr Rosenthal, als jemand, der Hochschulleitung viele Jahre inne hatte, können Sie die Kritik annehmen, die auch kam, dass die Hochschulen, die Hochschulleitung nicht genug tun, um Studierende, in dem Fall jüdische Studierende, zu schützen? Könnten und müssten sie mehr vom Hausrecht Gebrauch machen? Und könnten und müssten sie auch mehr das Mittel in die Hand bekommen, zu exmatrikulieren?
Fange ich mal mit dem Letzten an, weil das für mich relativ klar ist, dass Exmatrikulation keine Lösung ist. Also wir haben ein Grundrecht auf freie Berufswahl in Deutschland und eine Exmatrikulation ist immer ein langer Prozess. Er muss mehrstufig sein. Deswegen trägt eine Exmatrikulation zum aktuellen Geschehen wenig bei. Ist nicht wie in den USA in einer privaten Uni, dass man sagen kann, du bist exmatrikuliert. Es geht einfach nicht.
Auch gegenüber Personen, die Gewalt ausgeübt haben oder zu Gewalt ausrufen?
Auch da ist es ein Prozess, der nicht von, es gibt kein Schnellgericht heute.
Ja, das ist ja so hochproblematisch, wenn man Hochschulen mit dieser, also quasi als so eine Art Zusatzgerichtsbarkeit mit so einer Funktion überlasten würde.
Wird aber gerade in Berlin.
Ja, ich weiß, ich habe mich da immer sehr kritisch.
Die CSU in Bayern will das auch unbedingt.
Ja, ich habe mich da immer kritisch geäußert. Ich glaube, wenn der Exmatrikulation als eine Möglichkeit im Gesetz verankert wird, dann ist das okay. Aber es trägt in keiner Weise zur Lösung der jetzigen Situation bei. Insofern ist das weitgehend ein politischer Reflex, der in der augenblicklichen Situation wirkungslos ist. Ich finde schon, dass natürlich das Hausrecht irgendwann in Anschlag gebracht werden muss und dass auch Strafanzeige bei Straftaten erstattet werden muss, keine Frage. Und das sind, glaube ich, dann, auch wenn es nicht anders geht, die richtigen Maßnahmen. Exmatrikulation, wie gesagt, ist, glaube ich, jetzt nicht so hilfreich. Ich würde gerne noch mal, das ist jetzt ein Rückschritt in der Diskussion, aber ich würde gerne noch mal, Herr Ulrich, bei aller Zustimmung zu Ihrem letzten Beitrag sagen, mir fällt es schwer, das jetzt so hinzunehmen, dass die Bundesministerin und die Bild-Zeitung in einen Topf geworfen werden. Zumal auch, ich verstehe die zeitliche Abfolge so, dass Frau Stark-Watzinger sich zunächst geäußert hat und dann kam diese unsagbare Welle der Bild-Zeitung und ich würde da einfach wirklich noch einen großen Unterschied sehen. Aber ich wiederhole jetzt auch nochmal ein bisschen diese grundsätzliche Positionierung, die ist mir auch schwer gefallen zu akzeptieren in Ihrem Schreiben. Grundsätzlich keinen Polizeieinsatz. Und zu suggerieren, friedliche und nur von friedlichen Protesten zu sprechen, dass es da eine Gegenreaktion geben musste, war klar. Aber ich finde auch, die soll sachlich diese Kritikpunkte eben aufnehmen. Und die Diffamierung derer, die unterschrieben haben, ist überhaupt keine Lösung. Aber das war mir nochmal wichtig, das kurz
haben
aus
wir
meiner
gehört,
Sicht zu schildern.
Haben wir gehört. Ich möchte aber trotzdem gerne noch die Studentenvertreterin zu dem Thema Exmatrikulation hören.
Ja, ich sehe das auch so, dass der Wunsch nach Exmatrikulation erstmal natürlich ein Reflex ist aus beispielsweise dem schrecklichen Angriff auf Lahav Shapira Anfang des Jahres. Die greifen halt immer erst, wenn schon etwas passiert ist. Also wenn jemand gewalttätig geworden ist und vielleicht ein Strafverfahren hat und dann verurteilt wird, dann ist eine Exmatrikulation vielleicht sinnvoll, um zu verhindern, dass noch was passiert ist. Aber um wirklich auf einer breiten Ebene Studierende zu schützen, ist es kein probates Mittel. Da braucht es eben, und das haben wir hier auch schon gehört, Aufklärungsarbeit. Da braucht es eine politische Studierendenschaft, die auch dem etwas entgegensetzt, was wir gerade sehen. Man kann vom Hausrecht Gebrauch machen. Das ist leider in jedem Bundesland anders geregelt, wie genau das greift. Und ich möchte nochmal die Statements der Universitätsleitungen gegen Antisemitismus hier unterstützen. Exmatrikulation, wie gesagt, ist auch etwas, was natürlich als politisches Mittel missbraucht werden kann. Ich weiß, dass einige jüdische Studierendenverbände gerade fordern, dass es Exmatrikulation geben soll in solchen Fällen. Ich sehe das etwas kritisch, bin allerdings auch keine Juristin und möchte da kein abschließendes Urteil zu abgeben.
Ich möchte die Frage noch mal etwas aufmachen. Können Universitäten, Forschungseinrichtungen, Hochschulen von ihren Lehrenden verlangen, dass diese sich entweder in einem Konflikt, wie wir ihn im Moment haben, neutral verhalten, also Äußerungen enthalten, oder aber sich pro-israelisch einlassen? Können Hochschulleitungen so etwas verlangen?
Ja, vielleicht fange ich mal an. Sehr begrenzt. Da kann man fast nur das Beamtenrecht heranziehen und sagen, es gibt ein Mäßigungsgebot. Und da mag es dann Grenzen geben, aber darüber hinaus glaube ich nicht. Es gibt die Wissenschaftsfreiheit, es gibt die Meinungsfreiheit und deswegen sehe ich da überhaupt keine engen Grenzen. Und ich füge auch hinzu, dass es diese nicht gibt, finde ich auch grundsätzlich, finde ich auch gut.
Aber es hat zwei Fälle gegeben, die ich gerne zitieren möchte und Ihre Haltung dazu hören möchte. Da gab es zum einen den Fall von Gassam Hage, ein Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Der wurde entlassen wegen eines Gedichts, das er in seinem Blog verfasst hat, was man als antisemitisch, anti-israelisch interpretieren könnte. Und es gab die Philosophin Nancy Fraser, der die Ehrenprofessur aberkannt wurde, weil sie einen umstrittenen Brief unterzeichnet hat am 7. Oktober nach dem Terroranschlag auf Israel von Philosophers für Palestine. Und da wird Israel der Mithaftung für die Vorkommnisse beschuldigt.
Da steht auch Apartheidstaat und Genozid drin. Nochmal. Als Anmerkung.
Und
als
dann ist es Punkt, richtig, es auch, wenn die Universitäten zu Sanktionen bis hin zur Entlassung greifen.
Zwei sehr unterschiedliche Fälle. Also Nancy Fraser, da ging es um eine Ehrenprofessur in Köln. Und wenn Sie die Statements des Präsidenten von Danny Mukherjee lesen, dann wird auch deutlich, dass es nicht darum geht, sie nicht an der Uni sprechen zu lassen, sondern eben ihr diese Ehrung nicht zuzuerkennen. Vor allen Dingen mit dem Hinweis eben auf den Boykott israelischer Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen. Es geht also um eine Ehrenprofessur und nicht um Redeverbot. Das ist was sehr unterschiedlich im Vergleich auch zu Halle. Da war es übrigens nicht die Uni, sondern die Max-Planck-Gesellschaft, die sich so entschieden hat. Und soweit ich informiert bin, ist das jetzt eine Angelegenheit der Gerichte, darüber zu entscheiden.
Ist vom Arbeitsgericht, ja.
War. Ich glaube, dass genau wie die Räumung auch diese Ausladung oder Kündigung, und da ließen sich ja schon noch ein paar mehr Fälle finden, im Grunde genommen uns zeigen, dass wir uns der Komplexität nicht stellen, der unterschiedlichen moralischen Herausforderungen in diesem breiten Konfliktfeld. Das sind Versuche, quasi die Dinge abzuhandeln und loszuwerden. Das kann man einerseits, glaube ich, in einen generelleren Rahmen einordnen, dass es Angriffe auf Wissenschaftsfreiheit gibt. Da gibt es viele Bedingungen von prekärer Beschäftigung bis hin zu rechten Angriffen auf die Wissenschaft, bis hin zu versuchen, aus der Politik bestimmte Inhalte vorzuschreiben. Also als es in Berlin die Diskussion darum gab, ob ein Bekenntnis zur Arbeitsdefinition Antisemitismus für Kulturförderung verbindlich zu unterzeichnen ist, hat ja die CDU beispielsweise gleich gefordert, ja, man muss auch die Arbeitsdefinition Antisemitismus verbindlich machen. Und solche Dinge werden zurzeit diskutiert. Das heißt, es kommt jemand auf die Idee, der Wissenschaft, also dem Raum, wo über Begriffe und Definitionen gestritten wird, eine Definition von einem Begriff als gesetzlich verbindlich vorzuschreiben. So, Und das in dieser Situation, wo wir wissen, wie viele konkurrierende Interessen, Betroffenheiten, wissenschaftliche, disziplinäre Perspektiven da aufeinandertreffen. Und das lässt sich halt mit solchen administrativen Maßnahmen nicht lösen. Das wird, die Leute sollen quasi, also das, man will sich des Problems entledigen. Und wir stellen uns nicht den Positionen. Wir suchen damit nicht den Diskurs.
Ist das vielleicht aus einer Art moralischer Panik heraus? Ich zitiere damit den Berliner Politologen Janis Julien Grimm. Der hat davon gesprochen, dass er das im Moment in Deutschland sieht und dass vor lauter Rangeln um Begrifflichkeiten letztendlich den Wissenschaftlern erschwert wird, sich mit der nötigen, gebotenen wissenschaftlich-analytischen Tiefe inhaltlich mit Themen, auch mit dem, was wir hier heute diskutieren, zu befassen?
Dem würde ich zustimmen und möchte nochmal unterstreichen. Also es gibt diesen verhängnisvollen Zwang in unserer Zeit, Bekenntnisse ablegen zu müssen. Und genauso bei allen meinen klaren Statements zum Antisemitismus. Ich wäre strikt dagegen, dass man so eine Art Bekenntnis gegen den Antisemitismus ablegen muss. Das ist so eine politische Schnellreaktion. Das steht ja auch vielleicht hinter Ihrer Frage ein bisschen. Und wir sollten uns dagegen wehren. Sie haben ja auch schon angedeutet, es gibt diese Angriffe auch durchaus von anderer Seite, dass eben die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr ist. Und aus welcher Ecke auch immer diese Angriffe kommen, sollten wir uns sehr klar als wissenschaftliche Community, natürlich auch als Hochschulen, als wichtiger Teil davon, dagegen positionieren.
Ja, also ich meine, ich würde sagen, man sieht gerade so ein bisschen den Aufstand der Gutmeinenden, ne? Also nicht alle sind informiert über das, was sie da eigentlich gerade fordern, was für Symboliken sie sich beispielsweise bei den Protestcamps bedienen, ne? Wenn wir an die roten Hände denken oder die roten Dreiecke. Ich will jetzt niemanden da direkt vorwerfen, wirklich an der Seite der Hamas zu stehen. Das mögen Einzelpersonen sein, aber es gibt eben verschiedenste ideologische Begründungen für diese anti-israelischen Haltungen, ne? Wenn wir zum Beispiel über Philosophy for Palestine sprechen, das ist natürlich auch eine bestimmte Philosophieschule, die dahinter steckt, ne? Eben beispielsweise so Postkolonialstudien oder Queer-Theorie und all sowas. Das ist was sich diese ganzen Studierenden oder viele der Studierenden halt auch durchgelesen haben und deswegen an der bestimmten Figuren hängen wie Judith Butler, die das halt auch einbettet in eine bestimmte Theorie und gleichzeitig so einen moralisierenden Impetus dabei hat, der es eben auch schwierig macht, da über emotionalisiertes Gebrüll hinweg sich vielleicht wirklich auf einer kritischen Ebene mit dem Konflikt und mit Antisemitismus vor allen Dingen auseinanderzusetzen.
Also ich würde das vielleicht ganz gerne aufgreifen und aber ein bisschen vielleicht eine andere Richtung geben. Also nicht in die Richtung gehen, es gibt bestimmte wissenschaftliche Denkschulen, die jetzt Probleme politischer Art uns hier einbringen, sondern meines Erachtens geht es da eher um eine sehr holzschnittartige Anwendung und eine unpassende Anwendung auf bestimmte Fälle. Also sicherlich ist die exklusive Deutung Israels als Kolonialstaat, wie sie jetzt sehr verbreitet ist in diesen Protesten, die hängt mit postkolonialen Diskursen zusammen, die häufig auch recht binäre Unterscheidungen machen zwischen der guten und der bösen Seite, zwischen den Tätern und den Opfern. Und wenn man das jetzt beispielsweise auf Israel anwendet und dann so ein glasklares Bild zeichnet, in dem Israel typischer Fall für Siedlungskolonialismus ist, da geht total unter, und das ist regelmäßig der Fall, da geht regelmäßig unter, dass Israel auch natürlich Staat der vom Antisemitismus Verfolgten, der Opfer des Holocaust ist. Diese Ambivalenz, das ist dieselbe Ambivalenz, die ich die ganze Zeit versuche zu thematisieren, die auftritt in dieser Gleichzeitigkeit von realem Leiden aus dem Nahostkonflikt und ideologischer Überdeterminierung, sei es durch Rassismus, durch Antisemitismus, durch Nationalismus und so weiter. Und dass sich das so verschränkt hat und dass es uns so schwerfällt, das auch jeweils auseinander zu dividieren und vielleicht das anzustreben, was dann die nochmal die gordische Lösung des ganzen Themas genannt hat, nämlich der Versuch, über den Nahostkonflikt zu reden und ihn zu lösen, zu versuchen, als gäbe es keinen Antisemitismus, und über den Antisemitismus zu reden und ihn zu lösen, zu versuchen, als gäbe es keinen Nahostkonflikt, das aber erstmal analytisch zu trennen und dann die tragischen Verflechtungen uns anzuschauen. Das ist die große Herausforderung, vor der wir, glaube ich, gerade stehen.
Ich würde gerne am Schluss dieser Diskussion nochmal versuchen, dass wir einen Schritt zurücktreten von den aktuellen Ereignissen und uns fragen, wenn es um die großen gesellschaftlichen Fragen geht, eben jetzt nicht nur um den Krieg in Nahost, sondern auch um Wertefragen, um Klimawandel, um wirtschaftliche Macht, um soziale Gerechtigkeit, wie aktivistisch dürfen Universitätsangehörige und Studenten sein. Also es gibt ja durchaus jene, die TU-Präsidentin hier in Berlin gehört wahrscheinlich dazu, die nicht unbedingt so glasklar zwischen den Sphären Politik und Wissenschaft trennen und die sich durchaus als KämpferInnen für gesellschaftliche Veränderungen
gerade, ne? Sie ist eine, die zu den begreifen. Protesten hingeht, die sich das anhört, die sich dem stellt. Das finde ich eine ziemlich bewundernswerte Rolle und das macht sie mindestens seit dem 7. Oktober im Hinblick auf unterschiedliche Gruppen richtig, richtig gut.
Aber jenseits der aktuellen Frage, Herr Rosenthal, wie aktivistisch bei den großen Fragen, die uns heute allesamt bewegen, sollten Unis und vor allen Dingen Universitätsangehörige sein?
An den Hochschulen gilt und generell gilt die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland als ein Grundrecht, dann eben auch an den Hochschulen. Und natürlich sind auch Hochschulen Orte, an denen die Meinungsfreiheit gilt. Und deswegen bin ich sehr der Meinung, dass Hochschulen auch Orte der politischen, gesellschaftlichen Auseinandersetzung sein müssen. Nochmal, es müssen aber dann schon gewisse Regeln auch eingehalten werden in diesem Diskurs. Aber das gehört, glaube ich, wirklich zur DNA einer Hochschule dazu, dass dort eben auch über gesellschaftliche, politische Entwicklung gestritten wird. Auch gerne Demonstrationen, auch Provokationen. Aber ich kann nur immer wieder betonen, es gibt dann für alles auch deutliche Grenzen.
Ich glaube, ich würde noch mal trennen bei so einer Kultur an den Hochschulen und der Wissenschaft an sich. Also die Neoliberalisierung der Hochschulen hat ja dazu geführt, dass immer mehr so sehr verschulte Seminare angeboten werden und dass irgendwie darauf gedrängt wird, möglichst schnell fitte Arbeitskraftmodule herzustellen. Das ist ja das, was wir gerade beobachten, sodass tatsächlich so ein kritischer Geist durch Theorie, die man liest und diskutiert, immer schwieriger geworden ist an diesen Räumen. Gleichzeitig ist es aber auch zu beobachten, dass es eine Art der aktivistischen Sozialwissenschaften geht. Also vor allen Dingen in so geisteswissenschaftlichen Fächern kommen immer mehr tatsächlich politische Positionen hinzu. Und da muss man eben schauen, inwiefern die dann halt sauber theoretisch natürlich belegt sind oder man da wieder Einzelpersonen hat, die da vielleicht irgendwie doch ideologisch sich reindrängen. Ich würde sagen, aktivistisch am Campus auf jeden Fall. Es muss Versammlung geben, es muss Protest geben, auch gerne zivilen Ungehorsam. Das gehört dazu. Das ist der Raum, für den in Universitäten da sind. Universitäten sind immer politisch gewesen. Aber man muss eben schauen, dass man auch kritisch sich mit Themen auseinandersetzt und eben nicht hinter irgendwelche Ideologien zurückfällt.
Also ich bin ganz froh, dass jetzt Frau Ellert und ich quasi einer Meinung sind, wie in anderen Fragen, also wenn wir jetzt über Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen reden würden, dann wären wir wahrscheinlich ganz klar auf derselben Seite und würden eher gegen die Hochschulrektorenkonferenz sprechen.
Könnte sein.
Aber ich wollte auf jeden Fall dieses Spannungsverhältnis zwischen Aktivismus und Wissenschaft als ein ganz wichtiges anerkennen, wo ich auch selber total zerrissen bin. Also ich finde das wichtig, weil Hochschulen ganz viel Potenzial haben für politische Diskussionen und gleichzeitig erleben wir, wie politische Diskussionen quasi zulasten von wissenschaftlichen Standards gehen können. Nur sollten wir da ziemlich klar sein, dass das keine Frage ist, die man einfach bestimmten Fächern wie Gender Studies und Postkolonialismus oder sowas zuschieben kann. Das sind Fragen, die gelten genauso für Industrieforschung. Das sind Fragen, die gelten genauso innerhalb der Antisemitismusforschung. Oder das tragischste Beispiel derzeit, dass es eine Antisemitismusforschung gibt und eine Rassismusforschung, die weitgehend voneinander getrennt sind. Die eher sich gegeneinander auch profilieren, obwohl es ganz viele Überschneidungen und Berührungspunkte gibt und eine systematische Verkennung der Erkenntnisse der jeweils anderen und des Gegenstandes des jeweils anderen. Und da Blockaden zu überwinden, das wäre jetzt ganz wichtig und das wird auch durch politischen Aktivismus und durch politische Antagonismen erschwert.
Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man ins Gespräch kommt, dass man einen Diskurs führt und die Bereitschaft, diesen Diskurs zu führen, die ist doch an vielen Stellen ziemlich klein geworden. Und das ist das Grundproblem, glaube ich, nicht die unterschiedlichen Meinungen. Aber man ist nicht mehr bereit, die Meinung des anderen anzuhören und darüber offen zu diskutieren.
Und dann können wir eigentlich am Ende dieser Diskussion festhalten, so schwierig, wie sie augenblicklich ist, so unsachlich aufgeladen, wie sie zum Teil auch ist. Und doch ist es gut, dass die Frage mal wieder an den Mittelpunkt des Interesses rückt, wie politisch sollen unsere Universitäten sein?
Eigentlich bräuchten wir jetzt noch viel mehr Zeit, um die ersten Berührungspunkte, das erste Herstellen von gewissen Übereinstimmungen und Erkennen von Differenzen jetzt wirklich produktiv zu machen. Und da hört es halt leider häufig auf. Das sind die Grenzen, die auch diesen Diskurs sich im Kreis drehen lassen.
Eine wichtige Diskussion, und das mag auch durchaus eine positive Seite sein, bei all den negativen Erscheinungen. Kerngeschäft von Hochschulen sind Forschung und Lehre, das ist klar. Aber sie sind Teile der Gesellschaft, es sind öffentliche Hochschulen, es sind öffentliche Räume. Deswegen müssen dort natürlich gesellschaftliche und politische Debatten auch geführt werden. Und dass wir darüber reden, wie wir das tun, wie wir das gestalten, wie wir damit umgehen, das halte ich für einen positiven Aspekt der gegenwärtigen Debatte.
Ja, so ein produktives Streiten, wie es hier in unserem geschützten Studio möglich ist, ist mir leider nicht häufig begegnet, wenn ich dann doch mal in eine Demonstration der Gegenseite reinlaufe. Aber vielleicht ist das auch nicht der Ort für produktiven Austausch.
Damit sind wir am Ende von diesem Wortwechsel. Es diskutierten der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Walter Rosenthal, die Studentenvertreterin Deborah Eller und der Soziologe und Kulturwissenschaftler Peter Ulrich. Ihnen allen vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Danke,
Sie. Danke, tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.